Also nochmal herzlich willkommen zur Schlusssession. Der Titel ist Wer mich sieht, sieht den Vater. Und in dieser Session wollen wir noch einmal hineingehen in die ganz, ganz praktische Bedeutung, in Christus zu sein. Das Ganze soll nicht nur ein theologisches Schneehäuschen sein, wo man sich dran freut, sondern eine gute Theologie muss unser Leben spürbar verändern, muss das Leben anderer spürbar beeinflussen. Das muss uns transformieren, sonst bleibt es im besten Fall religiöses Kopfwissen und davon haben wir leider zu viel. Ausgangspunkt des heutigen Titels und der Schlusssession ist eine interessante Konversation, die Jesus mit seinen Jüngern hatte und die damit zu tun hatte, das Göttliche aus uns heraus zu offenbaren. Und zwar nicht durch Worte, sondern durch schiere Existenz. Da werden wir auch heute Morgen drüber nachdenken, wie kann weniger durch Worte als durch unsere schiere Existenz Christus in uns aus uns strahlen, Gott in uns aus uns strahlen. Wir lesen mal diesen Vers im Johannesevangelium Kapitel 14, 8 bis 10. Philippus spricht zu ihm: Herr, zeige uns den Vater, dann genügt es uns. Da sprach Jesus zu ihm: So lange Zeit bin ich bei euch und du kennst mich noch nicht. Philippus, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Also das muss man mal auf sich wirken lassen. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Mose sagt: Lass mich dein Angesicht sehen. Und Gott sagt: Niemand kann mich sehen. Und Jesus sagt: Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Und da die Jünger noch leben, müssen wir wieder einmal mehr feststellen, hier geht es um etwas ganz anderes, als Gott intellektuell von seiner Größe her zu fassen, sondern sein Wesen zu erfassen, wer er ist, wie er tickt und seine Liebe. Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst, sondern der Vater, der in mir wohnt, tut die Werke. Und da möchte ich einfach dranhängen, 10 Verse weiter. Und an jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. So, da schließt sich dieser Kreis des Ineinanderwohnens. Und es ist so wichtig, was Jesus sagt, den Vater zu zeigen. Ihr habt mich gesehen und dann habt ihr den Vater gesehen. Und ich möchte euch in dieser Session herausfordern, diesen Satz, wer mich sieht, sieht den Vater, zu eurem Satz zu machen. Zu eurem Satz zu machen. Wer dich sieht, sieht den Vater. Und das hat nichts mit der frommen Würdigkeit deiner selbst zu tun, sondern damit zu tun, dass der Vater, der Sohn, der Heilige Geist in dir Wohnung genommen haben und aus dir strahlen möchten. Jesus hat versprochen, Ströme lebendigen Wassers werden aus deiner Herzensmitte zu den Menschen fließen. Das Einzige, was du verhindern kannst, ist, indem du dieses Ventil zuhältst mit Selbstverdammnis, Selbstentwertung, Selbstabwertung. Ich bin es ja nicht wert. Lauf aufrecht, auch wenn dir nicht danach zumute ist. Rechne damit, dass Christus, der Vater, der Sohn, aus dir leuchten. Rechne damit, wenn du einen Raum betrittst, dass Menschen nicht nur dich wahrnehmen, sondern Gott selber wahrnehmen. Darum geht es in dieser letzten Session. Es soll das passieren, was Jesus verheißen hat, dass wir wirklich Träger seiner Herrlichkeit sind. Ich möchte nochmal mit euch dieses Prinzip der Wüstenväter lesen und möchte euch auch da ermutigen, euch das zu eigen zu machen. Was ist wichtiger, Gottes Willen zu erkennen oder Gottes Herz zu erkennen? Die alten Väter der Wüste, eine christliche Einsiedlerbewegung ab dem 3. Jahrhundert, hat dieses Prinzip der Motivation bei der konkreten Bejüngerung junger Asketen verstanden. Während andere geistliche Bewegungen das rechte Tun betonen, tu dies, tu das, tu jenes, wenn du Christ sein willst, musst du das und das und das tun. Ein Christ tut dies und dies nicht, ein Christ tut dies und dies. Das kennt er alles und das ist leider über viele Jahrhunderte hinweg der Main Approach, der Hauptzugang gewesen vieler Lehrer und Prediger und Evangelisten, wie man Christ ist. Während andere Bewegungen das rechte Tun betonen, ermutigen die Wüstenväter ihre Jünger, alles an Kraft und Energie dranzusetzen, Gott und sein Herz kennenzulernen. Lern den, den du dienen möchtest, kennen, bevor du fragst, was willst du von mir? Bleib nicht stehen beim Willen Gottes für dich. Lass nicht ab, bis du Gott selber gefunden hast. Denn Gott alleine genügt. Er will sich dir schenken. Dann wird auch dein Leben richtig. Dann wirst du dich auch für die richtigen Schritte entscheiden. Und das ist so wichtig, wenn du in einer lebendigen Beziehung zu ihm stehst und nicht in einer Dienstbeziehung. Unter lebendiger Beziehung verstehen wir ganz schnell auch wieder, wenn ich ausreichend Bibel lese, wenn ich ausreichend bete, wenn ich ausreichend in die Gemeinde gehe, wenn ich das ganze christliche Auswärtstun tue. Und das ist nicht unwichtig, ja. Aber wenn ich das nur tue, dann stimmt was nicht. Sondern wir müssen uns immer wieder fragen, ich habe das hier nochmal ausgeschrieben, warum tun wir, was wir tun? Warum tust du auch christlich, was du tust? Unser Tun kommt immer aus dem Sein. Warum tust du in die Kirche gehen? Warum tust du beten? Warum tust du Bibel lesen? Warum tust du dich christlich engagieren und beschäftigen? Wenn wir uns aus dem christlichen Tun definieren, ich tue das, also bin ich Christ, dann tun wir etwas, um Christen zu sein. Und das ist nicht der Königsweg. Unser Tun sollte aus unserer Identität in Christus fließen, weil wir Christen sind und den Vater kennen. Und eben nicht, um Christen zu werden, tun wir Dinge. Und deswegen, gib dir mal vielleicht auch sogar mal Zeit, mal hier und da den einen oder anderen Dienst hinzulegen und dein Herz zu finden und dein Herz in Einklang zu bringen mit dem Vater. So viele rennen in einem Dienst rum und brennen irgendwann aus, wie der ältere Bruder auch. Ich möchte euch ein paar Gedanken vorlesen und auch ein Buch empfehlen, Leben aus Liebe von Peter Höhn. Das ist eines der wenigen deutschen Bücher, das ich mehrmals gelesen habe. Ich zitiere mal. Im Tun für unseren Glauben geht es nicht darum, sich heroisch aufzuopfern oder aus einem schlechten Gewissen zu agieren, sondern um zu lieben. Denn nur was aus Liebe geschieht, bringt echtes Leben im Gegenüber hervor. Was geschehe, wenn wir Christen den sogenannten Missionsbefehl im Ausleben und Weitergeben von konkreter und nicht an Bedingungen geknüpfter Liebe umsetzen, anstatt durch rechthaberische Argumente? Wenn wir anstatt zum Kopf durch die tätige Liebe geduldig zum Herz des Gegenüber reden würden. Gedanken inspiriert aus dem Buch Leben aus Liebe von Peter Höhn. Ich muss für mich selber auch sagen, je älter ich werde, umso tiefer bin ich überzeugt, nur die Erfahrung bedingungsloser Liebe allein kann glaubensdistanzierte Menschen von innen heraus zum Herzen Gottes führen. Dein Gegenüber muss das Wesen Gottes erfahren. Und das kannst du auch nicht mal machen. Also wir müssen auch nicht durch die Straße laufen und fromm grinsen und immer freundlich lächeln und so tun, als ob. Wenn Jesus aus dir fließt, fließt er aus dir. Ob du gut drauf bist oder nicht gut drauf bist, er fließt aus dir. Das hat mit dir zunächst mal gar nichts zu tun. Das ist so zu verknüpfen mit dem, was ich euch gestern Abend versucht habe zu vermitteln. Du lebst nicht mehr in einem Würdigkeitswettbewerb. Du stehst morgens auf und wenn du dich total bescheiden fühlst, dann sagst du es eben, Gott, heute fühle ich mich echt blöd. Ich habe auf dich keinen Bock, ich habe keinen Bock zum Beten. Ich bin irgendwie angepisst und bin da sauer und kriege das nicht auf die Reihe. Aber ich möchte dich trotz allem bitten, gebrauche mich. Das hört sich so paradox an. Aber dann hast du deinen Mist, deinen Müll dort abgeladen, wo er hingehört. Nicht in deinem Herzen. Nicht auf der Heuchelhalle, sondern bei ihm. Du bist ins Licht getreten mit deinem Zerbruch, mit deiner Problematik und du sagst, Papa, und jetzt mach du. Und dann wirst du staunen, was er macht. Wie er dich küsst, wie er dich umarmt, wie er dir erstmal begegnet, dein Herz wieder aufrichtet, ausrichtet, Und wie dann plötzlich ist dein Wasserspiegel hier oben und du strahlst zu anderen über. Weil du kannst anderen nur lieben, wenn du selbst geliebt worden bist. Und deswegen beginn jeden Tag damit, Gott auch zu bitten, dass er dir seine Liebe im Laufe des Tages einfach zeigt. Und das Schöne ist, du wirst auch lernen, auf Kleinigkeiten zu achten, auf kleinste Kleinigkeiten. Das kann ein Vogelzwitschern sein, das kann ein Sonnenstrahl sein, das kann irgendwas Klitzekleines sein oder was Riesengroßes. Heute Morgen hat mich der Herr auch so überrascht und geküsst, wie ich es absolut nicht erwartet habe, mit einem riesen fetten Kuss. Ich muss jetzt noch die Schminke abwischen. Es ist so persönlich, ich möchte darüber, ich hoffe, ich habe Verständnis darüber, nicht detailliert reden, aber es war so überraschend, ich war so verblüfft. So. Und es war auch wieder, wo ich nicht sagen konnte, naja, ich habe jetzt hier eine Woche gedient, jetzt habe ich das auch verdient, Hustekuchen. Zachäus und viele Randfiguren in den Evangelien fanden zurück zu Gott und sich selbst durch diese bedingungslose Annahme Jesu und nicht durch ein moralisierendes Entweder-Oder. Ich möchte es auch nochmal sagen, wenn wir mit Nein beginnen bei einem Menschen und auch bei uns selber, kommen wir sehr schwer zum Ja. Wenn wir mit Ja beginnen, kommen wir auch sehr leicht mal zum Nein. Wenn du mit einem Menschen über irgendetwas verhandelst und du fängst erstmal an mit seinen Fehlern, mit seinen Problemen, dann wird der andere auch erstmal in die Defensive gehen und diesen machen. Aber wenn du erstmal anfängst, das Positive im anderen zu betonen, dann wird er sich öffnen und er wird auch bereit sein, wenn du vielleicht dann auf die Fehler zu sprechen kommst, weil er spürt, du hast ein authentisches, aufrichtiges Interesse an ihm. Wenn ich Liebe spüre und du erzählst mir auch etwas über meine eigenen Schattenseiten, hältst mir also einen Spiegel liebevoll vor, dann nehme ich das ganz anders an, wie wenn du so als Mr. Arrogant oder Mrs. Arrogant vor mich hinter sagst, was ich dir eigentlich schon immer mal sagen wollte. Ne? Unsere westliche Kultur ist stark wissens- und erklärungsorientiert geprägt. Und so ist auch unser christlicher Glaube, obwohl er nie so gedacht war, durch die Prägung unseres griechisch-römischen Denkens sehr stark kopf- und wortlastig geprägt worden. Ein Stück weit hat auch die Reformation ihres mit dazu beigetragen, das Wort, das Wort, das Wort. Und wir sind manchmal als Protestanten für mich, für meinen Geschmack, zu wortlastig geworden. Und das Herz ist in den Hintergrund gerutscht. Wir können göttliche Liebe theologisch sehr gut erklären, aber sie zu leben, sie aus sich rausstrahlen zu lassen, ist eine ganz andere Herausforderung und auch eine andere Botschaft an diese Welt. Und die Welt wartet darauf. Und Paulus hat es eigentlich sehr simpel geschrieben im Korintherbrief. Wenn ich die Sprache von Menschen und Engeln sprechen könnte, also in Zungen reden kann, habe aber keine Liebe, dann wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis besäße, wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzen könnte, aber habe keine Liebe, so wäre ich nichts. So eins bedingt das andere, ne? Wir können das nicht gegeneinander ausspielen, aber die Liebe muss immer dabei sein. Und ich rede nicht davon, dass wir in der Liebe perfekt sein müssen. Niemand von uns wird in diesem Leben perfekt in der Liebe sein. Aber wir können uns immer wieder zuerst dahin wenden, dass wir sagen, Vater, lieb du mich zuerst. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Füll deinen Liebestank, dann ist er voll und dann kannst du anderen geben. Aus einem leeren Liebestank kannst du schlecht andere Menschen lieben. Das geht vielleicht so auf der Reservefüllung, aber die ist irgendwann auch vorbei. Und dann spüren die anderen, dass es eher so ein frommes Schauspiel ist. Die frohe Botschaft und das Evangelium war nie primär gedacht als juristische Lehre über göttliches Sündenmanagement von Kopf zu Kopf zu vermitteln. Ja, das ist oft so. Wir erklären dann immer sehr genau, wie verloren die Leute sind und was Jesus getan hat am Kreuz und dass er doch für sie gestorben ist und dass sie das jetzt annehmen müssen und dass sie jetzt beten müssen und taufen müssen. Und das sind so Schritt 1, 4 bis 5. Ich will nicht sagen, dass das falsch ist. Aber ich habe zu oft auch erlebt, wie das dann oft so mechanistisch stecken bleibt. Wie in dem Film, den wir gesehen haben die Woche, der Gutes gezeigt hat, aber wo auch meine Frau gefragt hat, was sie so vermisst hat, war manchmal auch, was passiert dann weiter mit den Menschen? Ja, so, und deswegen, wir müssen immer darauf achten, dass wir nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch, dass wir sagen, Gott, fließt du rüber zu diesen Menschen. Und ich glaube, das ist auch die große aktuelle Not des bekennenden Christentums und unsere manchmal geringe Multiplikation der Gesellschaft, dass wir zu sehr von Kopf zu Kopf über Technik reden und wenig die Liebe verbreiten. Und dass wir uns auch auf den anderen wenig multiplizieren. Dass Frischbekehrte kriegen dann ihren Alpha-Kurs und Beta-Kurs und dann haben sie die Birne voll und dann muss regelmäßig in die Gemeinde kommen, lest der Bibel, gibt der Zehnte und macht das und gut ist. Ne? Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Aber wir brauchen mehr Praxis auch zur Liebe, die Liebe leben. Ich möchte versuchen, praktische Hinweise zu geben, wie man Liebe leben kann und mir ist gleichzeitig bewusst, dass jeder von uns darin auch lernen muss und Zerbruchsprozesse durchlaufen muss. Liebe lernen ist ein Prozess, auch gerade die Bedingungslosigkeit der Liebe zu erlernen, ist ein Prozess und hat oft auch mit Zerbruch zu tun. Du musst erfahren, dass du geliebt bist, weil Gott dich mag, auch in deiner äußersten Schwachheit. Schauen wir uns mal da diese eine Geschichte an, die wir auch kennen. Schauen wir hier nochmal dieses Bild. Wenn euch diese Bilder gefallen, das ist Michael Belk, ein amerikanischer Fotograf. Der hat ganz viele solche Bilder im Internet, die kannst du da runterladen. Das sind Hammerbilder, also die haben eine Aussagekraft. Ne? Und die Vorbotschaft ist eine Botschaft der Liebe. Liebe kann man nur sehr bedingt erklären, man muss sie leben und erleben. Was ich an dem Bild mag, ne, hier siehst du Jesus, der auf so einer Landstraße mit einem SS-Offizier geht und er trägt seinen Karabiner und seinen Rucksack, er trägt gewissermaßen seine Lasten. Er identifiziert sich mit ihm, er macht sich eins mit ihm. Es ist nicht das Arrogante von oben nach unten. Auch die Kommunikation, die Handfläche ist nach außen zu ihm hingeöffnet. Es ist nicht der pointierende Zeigefinger. Ne? Lukas 7, 44 bis 47. Jesus sprach zu Simon, er war zu Gast im Haus eines angesehenen Pharisäers und Ratsmitgliedes. Und während er dort mit den Pharisäern zu Tische liegt und spricht, stürmt eine Frau ins Haus rein, eine stadtbekannte Prostituierte, ein stadtbekanntes Flittchen, und wäscht ihm die Füße, salbt ihm die Füße, trocknet sie mit den Haaren und weint über ihn. Und alle sind total entsetzt und empört. Das war damals ein absolutes No-Go, von so jemandem berührt zu werden, angesprochen zu werden. Das war ein Insult hoch drei, also es war absolut No-Go. Ne? Und was die Frau da gewagt hat, ist schon enorm, auch das vor all den Leuten zu wagen. Ne? Aber Jesus sagt dann was Interessantes, siehst du diese Frau, ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir nicht einmal Wasser angeboten, dass ich den Staub von meinen Füßen waschen konnte. Doch sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen, mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben, aber sie hat nicht aufgehört, mir die Füße zu küssen, seitdem ich hier bin. Du hast mir den Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, aber sie hat meine Füße mit teurem Balsam eingerieben. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem wenig vergeben wird, der zeigt auch wenig Liebe. So, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Je mehr wir auch unsere Vergebung bewusst erfahren, werden wir auch Gott lieben. Und deswegen ist es so wichtig, dass du mit deinem Schmutz, deinen heimlichen, dunklen Seiten immer wieder zu ihm kommst, auch wenn dir nicht danach zumute ist, auch wenn du dich manchmal total schämst. Gott wird dir immer skandalös vergeben und dich skandalös zuerst lieben. Und er wird dich auch ganz konkret in diesen Stunden segnen. Und das zerbricht dein Herz. Und das macht dich fähig, dann genau in dieser Art und Weise auch andere zu lieben. Und wenn du andere liebst, liebst du nicht den anderen, du liebst Christus in ihm. Was ihr dem geringsten meiner Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Was du deinem Nächsten tust, tust du Christus. Das ist es. Und das ist so wichtig, das zu erfahren. Schauen wir mal einen interessanten Satz auch von Richard Rohr. Unser natürlicher Mensch möchte der Liebe eines anderen und erst recht der Liebe Gottes würdig sein. Wir wollen es verdienen, geliebt zu sein. Und das bestärkt uns auch darin, nur die zu lieben, die es in unseren Augen wert sind. Lass diesen Satz mal auf dich wirken und besonders den unteren Satz. Ich muss noch ein paar von denen, wir schenken uns dies Jahr nichts, Geschenken besorgen, wie jedes Jahr. Kennst du die Geschenke, ja? So, wir müssen es ja tun, ne? Oder genauso, wenn du Gnade empfängst oder Güte empfängst, dann ist der Reflex sofort da, was kann ich zurückgeben? Ich möchte nicht in deiner Schuld stehen. Ich möchte gern auf einem Level sein. Und das ist das, was oft auch Gott mit uns macht. Er liebt uns skandalös, er segnet uns skandalös. Und wir müssen manchmal diesen Reflex unterdrücken, jetzt etwas Frommes zurückzuliefern, nur um unser Konto mit ihm wieder auszugleichen. Man muss es einfach mal annehmen und sagen, Herr, ich danke dir dafür. Und vielleicht im nächsten Moment stolperst du der Länge nach hin und bist wieder in deiner Sünde reingerasselt und trotzdem kannst du glauben, hey, ich bin geliebt. Und wenn das langsam in dir wächst, dann strahlt ein Friede aus dir aus, eine Ruhe aus dir aus, eine Gelassenheit aus dir aus, die anderen Menschen nicht verborgen ist. Und das ist das, was Menschen spüren. Und wenn du dann ein Zeugnis gibst, hat dieses Zeugnis eine ganz andere Schlagkraft. Ich möchte euch was erzählen, was mir auch vorletztes Jahr passiert ist. Wir haben eine wunderschöne Terrasse, Gartenterrasse, und haben uns eine neue Lounge-Couch mit Tisch bestellt. Und so auf dem Lieferschein stand dann Lieferung bis Bordsteinkante. Da haben wir noch gedacht, Mensch, ah, wie kriegen wir das schwere Möbelstück dann hinter in den Garten auf die Terrasse? Und da war so wie eine leise Stimme, hey, mach dir keine Sorgen. Dann kam der Tag der Lieferung, LKW kam, zwei südländisch aussehende Männer sind ausgestiegen, haben abgeladen und der eine sagt zu mir, können Sie mir ein Cutmesser geben? Wisst ihr, was ein Cutmesser ist? So ein Teppichmesser, so ein Rasiermesser, scharfes Messer. Ich muss die Ladung losschneiden. Ja, habe ich ihm geholt. Und dann kam ich zurück mit meinem Cutmesser und guck so, ist der Mann war nicht mehr da, war nur noch der Beifahrer da. Da ich zum Beifahrer gesagt, Ihr Kollege hat nach dem Cutmesser gefragt, darf ich Ihnen das geben? Da guckt er mich an und sagt, geben Sie mir es lieber nicht. Und dann sage ich, hä? Wie kommen Sie da drauf? Sagt er, ich bin Muslim. Und ich wusste sofort, was der meinte. Das war in diesem Jahr, wo in Niederbayern irgendwo waren zwei muslimisch motivierte Anschläge gewesen, war ziemlich in den Nachrichten. Und es war in Bruchteilen von Sekunden hat Gott mir diese Scham, diese Beschämung dieses Mannes gezeigt, wie er darunter gelitten hat. Es war so eine Zeit, wo Muslime unter Pauschal- und Generalverdacht geraten sind. Muslim ist gleich ein Mörder. Und ich wollte ihm das Cutmesser geben und sagte, geben Sie mir es nicht, ich bin Muslim. Mir war sofort klar, was er damit sagen wollte. Ne? Auch die Scham und dieses... Und dann hat Gott die Kontrolle übernommen. Ich habe seine Hände ergriffen, habe ihm das Messer richtig in die Hand gedrückt, habe gesagt, und ich vertraue Ihnen. Wir glauben beide an Gott. Und ich habe nicht dieses Spielchen gespielt. Dein Gott, Allah ist nicht mein Gott, er ist nicht Gott. Das ist ein Käse, habe ich gesagt. Und ich vertraue meinem Gott, dass Sie ein guter Mensch sind. Und hier haben Sie das Messer. Der guckt mich an mit vollkommen entgeisterten Augen. Tränen schießen in seine Augen. Er nimmt meine Hand und küsst sie und sagt, Allah segne sie. Und dann kommt der Satz, wo dürfen wir die Couch hintransportieren? Das war so krass, ne? Wir hatten uns am Tag vorher Gedanken gemacht, wie kriegen wir das geschleppt, weil unser Sohn war nicht da. Und das ist das, was Gott bewirkt. Und das ist das, und dann war wiederum auch dieser Satz in mir drin, der Reflex von mir war auch sofort, Mensch, habe ich nicht im Keller noch ein arabisches Neues Testament und ein paar arabische Traktate? So, es ist dann sofort, jetzt geben wir mal Gas, jetzt ist die Tür offen, jetzt stopf rein, was reingeht. Und Gott hat auch gesagt, nee, lass ihn. Du hast einen Baustein der Liebe gesetzt. Er hat Liebe erfahren. Er hat eine Erfahrung mit mir gemacht. Er hat dich, mich in dir gesehen. Und ich werde weiter an ihm arbeiten. Ja, ja, mach, komm. Und da seid ermutigt, bittet Gott um diese Möglichkeiten, seine Liebe zu leben. Bittet ihm um Kreativität und Authentizität vor allen Dingen. Liebe leben heißt nicht, dass ich jetzt verkrampft. Es gibt so den Begriff, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Freundschaftsevangelisation. Es war also in den Ende der 90er Jahre war das große Mode. Freundschaftsevangelisation. Wir sind freundlich zu Menschen, solange bis wir ihnen das Evangelium sagen konnten. Dürfen wir ihnen was Gutes tun, den Müll raustragen, so weiter? Ja, aber dann dürfen wir ihnen auch von Jesus erzählen. Ne? Und das ist nicht gemeint damit. Wenn ich nur freundlich bin, um den Skalp, den frommen Skalp des anderen zu erbeuten, das schmeckt bitter. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die hat mir ein Freund erzählt aus der Gemeinde. Er war sonntags, wollte in den Gottesdienst gehen und sieht seinen Nachbar unten am Auto rumwerkeln, hat sehr verzweifelt geguckt. Und er sagt, was ist los? Er sagt, mein Wagen springt nicht an. Und er war Kfz-Mechaniker in einem vorherigen Beruf gewesen. Darf ich mal kurz gucken? Schaut drauf, sieht sofort, dass der Zündverteiler was locker war. Richtet es gleich, Auto springt wieder an, Nachbar war total happy. Und da sagt mein Freund, und dann habe ich die Idee gehabt, ich habe mich erinnert, dass ich in meinem Kofferraum noch Bibeln und Traktate hatte. Ich habe gesagt, warten Sie einen Moment, ich habe was für Sie. Ist an seinen Kofferraum gegangen, aufgeschlossen, Bibel, Traktat rausgeholt. Das wollte ich ihm geben. Nachbar guckt ihn an, ach so, deshalb haben Sie mir geholfen. Versteht ihr das? Frommer Skalp, Freundschaftsevangelisation. Das ist, wir sollten niemals lieben, das ist nicht bedingungslose Liebe, das ist bedingte Liebe. Ich tue etwas, damit du mir zuhörst. Und das ist es nicht. Wir lieben selbstlos, ohne etwas zu erwarten. Wir tun das Gute, ohne etwas zu erwarten. Es ist genauso auch, Franz von Assisi hat mal gesagt, die beste Kritik am Negativen ist das stille Tun des Besseren. Tu nicht das Bessere und so, siehst du jetzt, wie ich mir das mache? Siehst du jetzt? Sondern tu es einfach. Egal, ob jemand zuguckt oder nicht. Liebe, ob jemand zuguckt oder nicht. Sei gütig und barmherzig, ob jemand zuguckt oder nicht. Ja. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Das Wilde, okay, das Wilde ist.
Wenn man es genau so macht, wie du uns jetzt besprochen hast,
ja,
dass man nichts erwartet,
genau,
dann kommt trotzdem so viel zurück.
Amen.
Nicht aus der Ecke, sondern ganz woanders.
Amen.
Amen,
danke, Uschi. Das ist exakt das. Habt ihr das verstanden? Ja. Sie hat heute Morgen gesagt, sie hat mir, oder gestern auf dem Bild, du siehst aus wie ein Wilder. Sag ich, was? Ein Wilder. Wildermann, ein wilder Mann. Okay, also das verstehen wir nicht unter Freundschaftsevangelisation. Sondern hier haben wir auch nochmal so ein tolles Richard Rohr Bekenntnis. Herr Jesus, deine Liebe ist es, wovor ich am meisten Angst habe. Ich kann es nicht zulassen, dass mich jemand wegen nichts liebt. Ich möchte würdig sein. Jede unverdiente Liebe von dir oder von einem anderen erschreckt mich. Wir sind jedoch dein gesegneter Leib und du hast mich schon immer und gerade in meiner Unwürdigkeit geliebt. Wie könnte ich nun nicht Gleiches für andere tun? Das sind so diese Reflexe. Ne? Wir können es fast nicht ertragen, dass uns jemand liebt. Sofort müssen wir irgendwas dafür tun, gegenleisten. Aber das funktioniert so nicht. Lass dich von Gott einfach lieben, auch in deiner scheinbaren Unwürdigkeit und Wertlosigkeit. Und dann erst wirst du in der Lage sein, andere genauso zu lieben. Und wirst deine Liebe nicht nur an die weitergeben, die es wert sind, sondern vielleicht gerade an die, die es nicht wert sind. Und wirst auch nicht einen Return sofort erwarten, sondern du tust dein Werk der Liebe, dein Baustein der Liebe und dann überlässt du es einfach Gott. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, so wie wir Liebe praktisch leben können. Ein Jahr, eineinhalb Jahren hat es bei mir auch im Sommer geklingelt an der Tür. Standen zwei nette junge Männer vor mir. Ich habe sofort gesehen, es waren Mormonen und haben dann angefangen zu erzählen. Dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich bin freikirchlicher Pastor, also ich bin gläubig und ihr verschwendet eigentlich eure Energie. Aber ich finde es ganz toll, was ihr hier macht. Ich weiß, dass die sich zum Beispiel ein Jahr im Berufsleben Auszeit nehmen, um nach Deutschland zu kommen und dort zu missionieren. Da ich sage, wisst ihr was, bevor wir jetzt weiterquasseln, jetzt kommt jemand mit in meinen Garten. Es ist heiß, ich gebe euch was zu trinken und dann können wir kurz reden. Dann sind wir auf der Terrasse gesessen, ich habe ihnen schön leckeren Saft eingeschenkt, Eiswürfel dazu. Und die haben sich beide mit solchen Augen angeguckt. Und dann habe ich nochmal gesagt, ich wollte mich wirklich bei euch bedanken. Ich finde es toll, dass unser Land euch so kümmert, dass ihr euch die Mühe macht, ein Jahr euren Job an den Nagel zu hängen und zum Nulltarif quasi dann hier vom Glauben berichten möchtet, Gott verkündigen möchtet. Ich hätte jetzt ja auch anfangen können, also jetzt will ich euch mal sagen, das ist falsch im Buch Mormon und das ist falsch und das ist richtig und das. Nee, Gott hat mich so klar geführt, liebe sie einfach. Und die haben sich noch mehr angeguckt. Dann fing der eine zum anderen an zu flüstern auf Englisch. Und die haben nicht damit gerechnet, dass ein Deutscher auch Englisch kann. Ne? Dann sagt der eine, what shall we do? Was sollen wir tun? Und dann sagt der andere zu ihm, shall we mow his lawn? Sollen wir seinen Rasen mähen? Und dann sagt der andere zu ihm, Sir, dürfen wir Ihren Rasen mähen? Ich sage, wie kommt ihr darauf? Dann sagt der andere, wir sind noch nie so liebevoll aufgenommen, empfangen worden und behandelt worden. Und wir möchten gerne was Gutes tun. Das ist oft der Reflex, den wir dann erwischen. Ich war so gerührt von Jungs, sage ich, nee, das kann ich auch gut selber machen, aber es ist lieb von euch. Jetzt trinkt ihr mal in Ruhe euer Getränk aus. Und wir haben uns noch eine Weile unterhalten. Und ich hatte überhaupt nicht die Freiheit, jetzt irgendwie über das Buch Mormon oder richtig falsch zu diskutieren, sondern einfach nur zu lieben. Und die sind kaum fertig geworden vom Verabschieden, sind fröhlich ihres Weges gezogen. Und da war wieder diese Stimme Gottes, Uwe, du hast einen Liebesbaustein gelegt. Ich werde beide arbeiten. Weißt du, ich weiß nicht, wie Gott denen vielleicht andere Christen in den Weg schicken wird, wo sie dann erkennen, wow, das ist doch irgendwas dran, was ich so noch nie erlebt habe. Und da haben wir solche Chancen, in Christus zu sein, Christus aus uns rausstrahlen zu lassen, wo wir nicht mit Rechthaberei operieren, sondern einfach Liebe leben. Jesu Botschaft an die Glaubensdistanzierten war: Gott liebt dich spürbar, fühlbar, messbar, selbst in deiner aktuellen moralischen Zerbrochenheit. Er sehnt sich nach deinem zaghaften, sehr oft prozesshaften Nachhausekommen. Und das ist das, was wir den Menschen erstmal vermitteln müssen. Du bist geliebt, du bist angenommen bei Gott. Bevor wir über Fehler und Doktrinen und Theologien und Errettungspläne reden. Ich hoffe, ihr missversteht mich nicht. Natürlich ist es auch mal dran, zu evangelisieren, klassisch das Evangelium zu erklären, den Heilsplan zu erklären. Aber was ich oft erlebe, ist allzu oft, ist es nur immer Punkt 1 bis 5, zack, 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 und dann haben wir es getan. Im Klartext, wir haben allzu oft fromme Antworten gegeben auf Fragen, die uns Nichtchristen nie gestellt haben. Also ich war früher auch so oft unterwegs, so wie der andere mir irgendwie nur einen Stichpunkt gegeben hat, volle Salve reingeballert, ne? Und gedacht, na, irgendwas muss schon passieren. Und wir haben zu wenig auf die Sehnsüchte und echten Fragen dieser Menschen geantwortet, uns mal auf sie eingelassen, eine Herzensbeziehung geschaffen, nicht eine Kopf-zu-Kopf-Beziehung, sondern eine Herzensbeziehung zu schaffen, um dann einen Weg ins Herz des Empfängers zu finden. Mutter Teresa hat ein interessantes Zitat gesagt: Anfangs glaubte ich, bekehren zu müssen. Inzwischen habe ich gelernt, dass es meine Aufgabe ist, zu lieben, und die Liebe bekehrt, wen sie will. Und das heißt nicht, dass wir jetzt nicht evangelisieren sollen, dürfen, müssen, aber wir müssen gucken, wie finden wir eine Ausgewogenheit. Und ich sage es auch immer wieder: Nicht jeder ist dazu geschaffen, auf die Straße zu gehen. Mein Sohn ist der 1000% Evangelist, und er hat auch Evangelisten um sich geschart. Die gehen in die Stadt und die evangelisieren dort, sprechen Leute an, und Gott schenkt ihnen auch Gelingen. Das ist ihre Gabe, aber nicht jeder hat diese Gabe. Es sind eher wenige. Aber wir alle haben die Gabe zu lieben. Liebe zu leben, Liebe aus uns rausstrahlen zu lassen. Was hat Jesus gesagt? Denn daran, Johannes 13, 35, wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und da ist nicht nur die Liebe unter uns, wir Christentouristen haben uns lieb, sondern wo wir auch den anderen, den Nächsten lieben. Ja? Wo unsere Nachbarn vielleicht sehen, wie wir agieren, wie wir funktionieren. Und Nachbarn ist manchmal ein ganz schwieriges Kapitel. Ne? Und trotzdem sollten wir gucken, dass wir liebevoll sind. Matthäus 5, 16: So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel darüber preisen. Wie gesagt, es ist nicht gemeint so nach dem Motto: Heute Morgen, mein Nachbar steht gerade in der Küche, guckt zum Fenster aus, schnell nehme ich meinen Besen und feg auf seinem Gehsteig das Laub weg. Hast du das gesehen? Ah, ja. Und dann stehe ich vielleicht an der Tür und sage: Hier ist noch ein neues Testament. Ne? Das nicht. Sondern wir tun, was wir tun, weil wir es tun wollen, weil wir so sind, weil uns Gott, der Vater, dazu verführt. Es geht um diese Liebe, die nicht berechnend Gutes tut, um dann Zeugnis zu geben. Jesus sagt es auch nochmal sehr klar. Lukas 6, 35: Vielmehr liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Das ist Liebe leben. Und das ist das, worauf die Welt wartet, was sie eigentlich sehen möchte, was die Menschen mehr erschüttert als geschliffene Argumente. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das ist etwas, was wir so total hinten runtergekippt haben, wie die ganze Bergpredigt. Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Das wollen wir gar nicht wahrhaben. Was? Das gibt's doch gar nicht. Also darfst auch du gütig sein gegen die Undankbaren und Bösen. Und die Undankbaren und Bösen gewinnst du auch nur, indem du ihnen Güte erweist. Wieder und wieder und wieder. Liebe soll zu unserer DNA werden, denn wir sind Kinder Gottes. Und genau was das heißt, haben wir noch nicht mal ansatzweise begriffen. Denn wir, was wir oft an Gott, von Gott weitergeben, ist auch ein eigenes Zerrbild Gottes. Und Jesus schrie am Kreuz, als er rausschrie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da schreit die Gottheit raus, ich bin gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Es ist sehr schwer zu verstehen für unser Ego. Aber tätige, unkonditionelle Liebe hat so eine andere Aussagekraft als moralisierende Besserwisserei und Anklage. Zu oft haben wir den Christen, haben wir als Christen der Welt ohne Gott gesagt, was sie nicht ist, anstatt ihnen zu sagen, wie wertvoll sie in den Augen Gottes sind, dass sie eigentlich auch Kinder Gottes sind, die es nur nicht begriffen und verstanden haben. Wir müssen immer mehr lernen, die Sprache der Liebe ohne Besserwisserei zu haben. Stellt euch nochmal vor, wenn diese Kfz-Hilfe nur begleitet worden wäre von einem stillen Gebet. Hätte ihm geholfen, hätte gesagt, also schöner Tag dir, und wir weiter, hätte gesagt, Herr, hilf dem jetzt einfach, dass unsere Begegnung bei ihm was bewirkt und dass weitere Begegnungen herauskommen. Ja? Und dann kommt vielleicht irgendwann, dass der Nachbar sagt, wer sind Sie eigentlich? Warum machen Sie das? Was tun Sie? Und ich habe das immer wieder erlebt in meiner Kur, in meinem Kuraufenthalt, in anderen Aufenthalten, in anderen Begegnungen, wo Menschen mich fragen, wer sind Sie? Und mir dann Zeugnis geben, was aus mir ausstrahlt. Und die erste Reaktion ist, was ich? Ist hier noch jemand im Raum oder sitzt hier noch jemand am Tisch? Ne? Oder wenn Leute mich loben, dann denke ich, oh, lern du mich mal kennen, sei du wie meine Frau, 24 Stunden, 7 Tage die Woche beieinander. Ne? Aber darum geht es nicht. Gott weiß, dass wir alle unsere Schwächen und Mängel haben. Und diese Schwächen und Mängel, die wir alle haben, disqualifizieren uns eben nicht davon, dass Gottes Liebe außen strahlt, dass seine Liebenswürdigkeit außen strahlt, dass Menschen Liebenswürdigkeit in uns sehen. Und darum lass dich auch nicht von anderen da Kirre machen, die sagen, oh ja, gell, ich kenne dich schon, gell, wer du bist, ich weiß ja, wer du bist. Ne? Da sage ich, rutsch meinen Buckel runter. Mein Vater weiß, wer ich bin und er lebt in mir. Und wie gesagt, das möchte ich hier mal von Bart Smokler, das ist ein wunderschönes Zitat, das Gute wird die Welt nicht regieren, wenn es das Böse besiegt hat, sondern wenn unsere Liebe zum Guten sich nicht mehr als Triumph über das Böse verwirklichen möchte. Der Friede, sollte er kommen, wird nicht von Menschen geschaffen, die Heilige aus sich gemacht haben, sondern Menschen, die demütig ihre moralische Zerbrochenheit angenommen haben. Lass es mal auf dich wirken, ist ein Hammerzitat. Das ist dieser manchmal christliche Triumphalismus, den wir so an den Tag legen. Der Friede wird kommen, nicht von Menschen, die Heilige aus sich gemacht haben, sondern Menschen, die demütig ihre moralische Zerbrochenheit angenommen haben. Wem viel vergeben ist, der liebt auch viel. Psalm 37, 44, die Sanftmütigen werden das Land ererben und sich großen Friedens erfreuen. Und wenn wir das leben, dann leben wir prozesshaft das Wesen Gottes aus, dann strahlt der Christus, der in uns ist und wir in ihm, aus uns raus zu den Menschen. Und du wirst Herrliches erleben. Hier, vielmehr tut, liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Haben wir gerade gehabt nochmal. Ich möchte euch nochmal kurz etwas über Geduld und das Reich Gottes, das Zustandekommen des Reich Gottes in einem Menschen zeigen. Zwei Verse, die das so wunderbar machen. Matthäus 13, 33. Ein anderes Gleichnis, sagte Jesus ihnen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter 3 Schiffel Mehl mengte, bis er ganz durchsäuert war. Das Himmelreich gleicht. Und das Himmelreich, wenn es in einem Menschen sich manifestiert, ist nicht immer so dieser Bum-Bum-Event, sondern es ist wie ein Sauerteig. Es braucht Zeit. Gib dir Zeit, gib dir Zeit, gib dir Zeit im Umgang mit Menschen. Markus 4, 26, wiederum sagt Jesus, mit dem Reich Gottes verhält es sich wie mit einem Bauern, der seinen Acker besät hat. Was macht er dann? Gräbt die Saat immer wieder aus, guckt nach, ist schon eine Wurzel gewachsen, brüllt die Wurzel an, wächst schneller. Nein, er legt sich schlafen, steht wieder auf, ein Tag folgt dem anderen. Währenddessen geht die Saat auf und wächst. Wie? Das weiß er selber nicht. Und jetzt kommt dieser wunderschöne Satz. Die Erde bringt von selbst die Frucht hervor. Und wisst ihr, wer die Erde ist in diesem Gleichnis? Der Herr, Gott. Gott bringt die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre und zuletzt das volle Korn in der Ehre. Und hier siehst du das Zustandekommen des Reich Gottes, prozesshaft. Dein Job ist zu sehen, Taten der Liebe, vielleicht auch mal ein Zeugnis, auch ein Wort, vielleicht auch mal eine Bibel weggeben, ja. Aber noch viel mehr, Liebe leben. Und dann lass die Saat wirken. Befehl's Gott an und sag, Herr, mach du was draus. Und hier kommt genau das, was ich am Montag, oder wann haben wir uns getroffen? Am Mittwoch waren wir zusammen, das erste Mal. Die Bekehrung eines Menschen ist eine Kette und jedes Kettenglied zählt. Und deswegen musst du dich nicht unbedingt schlecht fühlen, wenn du vielleicht noch nie jemanden zu Jesus geführt hast. Ich höre also, wenn Leute sagen, oh, ich habe noch nie jemanden zu Jesus geführt. Da sage ich, woher weißt du das? Das weißt du doch gar nicht. Nur weil du nicht den finalen Rettungsschuss gesetzt hast. Ja, also entschuldige mal. Der Anfangsstein ist genauso wichtig, damit die Mauer auf exakt 2,50 Meter Höhe kommt, wie der Schlussstein. Was glaubst du, warum ein Reinhard Bonnke oder irgendwelche anderen Mega-Evangelisten auf was für vorbereitete Steine die aufgebaut haben, wo sie nur den Schlussstein setzen? Und was glaubst du, ist der wichtig? Wichtig sind genauso auch der vielleicht den allerersten Stein gesetzt hat. Und das ist exakt das, was Jesus hier sagt. Das Reich Gottes kommt in einem Menschen prozesshaft zustande, wie Sauerteig oder wie ein Korn, das langsam wächst und sich entfaltet. Und wir dürfen in den verschiedenen Stadien, wo sich das entfaltet, nimmt Gott dich und gebraucht dich durch Werke der Liebe, Taten der Liebe. Du weißt nie, darum sagt auch Jesus, der Becher kalten Wassers wird nicht unbelohnt bleiben. Du gibst jemandem einen Becher kalten Wasser, wie ich den Mormonen an der Tür, ne? Also es war so ein Becher kalten Wasser, du denkst, was für ein Ding. Aber du weißt nicht, was Gott aus dieser Begegnung gemacht hat im Leben dieser Menschen. Und ich sage mir, ich bin mal gespannt, wenn ich beim Papa bin oder er bei mir ist und er mir dann mal mein Leben Revue zeigt, was alles Tolles passiert ist durch so Dinge, wo ich sage, das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, siehst du, aber ich habe es gesehen, habe es brauchen können. Und deswegen verachte nicht die kleinen Dinge, die geringen Sachen. Liebe, 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 Liebe. Sei gütig, sei freundlich. Und das ist auch im Straßenverkehr. Verzichte auf das einfingerige Winken. Ja. Lass andere vor. Ja, das kennt ihr, ein einfingeriges Winken. Noch so ein schöner Vers, wo Jesus das Prozesshafte sagt, der Wiedergeburt. Ne? Der Wind, das ist der Heilige Geist, weht, wo er will. Nicht, wo du willst. Du hörst ihn zwar, aber du kannst nicht sagen, nicht vorhersagen, woher er kommt und wohin er geht. Du kannst das Wirken des Geistes gar nicht bestimmen und manipulieren. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Ist auch so ein tolles Bild, ne, wo Jesus hier bei den Gamblern sitzt. Im Klartext, wir können den Vorgang der Bekehrung und Wiedergeburt nicht in ein Verstehensschema pressen, in ein Verstehensschema, wo wir sagen, Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3. Das Gott arbeitet auf so verschiedene Art und Weise. Wir können einfach nur bereit sein, jeden Tag sagen, hier bin ich, Papa, gebrauch mich, führ mich, leit mich. In der Praxis nochmal bedeutet das, Werke der Liebe, der Güte, des Erbarmens zu tun und sich darauf zu verlassen, dass Gott durch seinen Geist zur gegebenen Zeit, ohne dass ich manipuliere, sein Leben einhaucht und dann passiert es im Leben eines Menschen. Und manchmal darfst du Zeuge sein, manchmal bist du Zeuge, wie es direkt passiert, wie jemand direkt zum Glauben kommt. Gott schenkt dir auch das. Und manchmal erlebst du nur, wie einer dankbar verdattert von dannen zieht und du lässt ihn los und segnest ihn und betest einfach für ihn. Manchmal kommt es mir so vor, wir Christen haben Angst, Gott würde ohne unser Erklären, Moralisieren und Aufrufen nicht zum Zuge kommen. Und wir müssen ihm beständig nachhelfen und merken oft manchmal gar nicht, dass wir kontraproduktiv Prozesse zerstören, die Zeit brauchen. Also für die Saat zum Beispiel wieder ausgraben, die Wurzel anbrüllen, wachs schneller und an ihr rumziehen, an ihr rumfingern oder künstlich Dünger reinschießen. Und ich meine, das kann zwar zu was führen, aber wir wissen ja selber mittlerweile mit dem ganzen Kunstdünger und künstlichen Wachstumsprozessen, wohin das führt. Scham- und angstbasierte Einladung, Gott nachzufolgen, erzeugen Scham- und angstmotivierte Nachfolger. Und diese wiederum erzeugen auch nur angsterfüllte Nachfolger und wenig ansprechende Lebensfrucht. Menschen aber, die von Gottes Liebe überwältigt werden, multiplizieren sich auch aus Liebe im Leben anderer Menschen. Kommen wir zum Schluss. Auch in deiner Unwürdigkeit bist du liebenswert und würdig und in dir ist ein großes Potenzial zum Guten. Das ist das, was Gott dir sagt und das ist die Botschaft, die wir anderen sagen sollten. Das ist übrigens das Bild von Rembrandt, was in der Hermitage hängt in Leningrad über den verlorenen Sohn. Ein wunderschönes Gemälde. Und das ist auch auf dem Titelbild von Henry Nouwens Buch, Nimm sein Bild in sein Herz. Nochmal, das Wirkungsprinzip, was oft so Gottes unverdiente Liebe in uns und anderen auslöst. Unser peinlich berührtes, gedemütigtes Gesicht nach empfangener Gnade statt Bestrafung ist unsere eigentliche Strafe und führt zu unserer Umkehr. Gnade ist immer so etwas wie eine Strafe für unser Ego, das lieber selber bezahlen möchte. Da ist so viel Weisheit drin. Schauen wir nochmal zum Schluss in den 1. Korintherbrief, Kapitel 13, 1 rein, der das, was wir leben dürfen und sollen, abschließt. Wenn ich die Sprache von Menschen, Engeln sprechen könnte, aber keine Liebe hätte, wäre ich ein schepperndes Blech, eine lärmende Klingel. Wenn ich weissagen könnte und alle Geheimnisse wüsste und jede Erkenntnis hätte, wenn ich alle Glaubenskraft hätte und Berge versetzte, aber keine Liebe hätte, wäre ich nichts. Und wenn ich meinen ganzen Besitz zur Armenspeisung verwende, ja, wenn ich mich selbst aufopfer, um verbrannt zu werden, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe hat Geduld. Liebe ist gütig. Liebe kennt keinen Neid. Sie macht sich nicht wichtig. Sie bläht sich nicht auf. Sie ist nicht taktlos, also entblößt den anderen nicht, stellt den anderen nicht bloß, sucht nicht sich selbst, die eigene Verwirklichung. Sie lässt sich nicht reizen. Sie trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Hab's doch gleich gewusst. Sie freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Die Liebe erträgt alles. Sie glaubt und hofft immer. Sie hält allem stand. Wovon Paulus hier zuallererst redet, ist die Liebe, die Gott zu uns hat. Diese Liebe hat Gott zu uns. Er hält allem stand. Er glaubt immer. Er hofft immer. Er erträgt alles an uns. Und sein Traum ist, dass wir als Kinder genau diese Liebe auch aus uns rausstrahlen lassen zu anderen. Die Liebe wird niemals aufhören. Prophetische Eingaben werden aufhören. Sprachenrede wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es nicht mehr geben. Denn wir erkennen und weissagen nur unvollständig. Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei werden bestehen bleiben. Aber die größte unter ihnen ist die Liebe. Wenn wir in Christus angekommen sind und die geistlichen Muster der Demut, der Sanftmut, der Zerbrochenheit, der Geduld und göttlichen Liebe begonnen haben zu verstanden und sie immer mehr in unserem Alltag ausleben, was prozesshaft geschieht, dann wirst du Folgendes erleben. Menschen werden dich suchen und hören wollen, weil sie das Göttliche in dir sehen. Trotz deiner Unvollkommenheit. Sie werden Gold sehen und sie werden auch deine Asche sehen, das ist gut so. Und die Realität folgender Verse wird sich in deinem Leben manifestieren, weil Menschen Gott an dir wahrnehmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als deine menschliche Vernunft, wird auch dein Herz vor anderen Menschen zur Ruhe bringen. Und diese Ruhe wird auch anderen Menschen gegeben werden. Schauen wir uns nochmal diese Verheißungen an. Du wirst erleben, dass Johannes 14,9 in deinem Leben sich materialisiert. Wer mich sieht, sieht den Vater. Darf ich euch mal bitten, das mal laut auszusprechen? Wer mich sieht, sieht den Vater. Und meine dich damit. Ja? Johannes 7,38, aus der Mitte eures Leibes, gemeint ist eigentlich das Herz, werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Liebe, Güte, Erbarmen, das Leben Gottes wird aus euch zu anderen Menschen fließen. Und andere Menschen werden euch Zeugnis geben darüber. Lukas 15,1 wird geschehen in eurem Leben. Immer wieder hielten sich auch Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf in der Nähe von Jesus auf. Auch sie wollten ihn hören. Du wirst attraktiv auch für sonderliche Menschen sein, weil du nicht richtend, nicht verurteilend bist und weil du trotzdem Wahrheit in dir hast. Und jeder Mensch sehnt sich tief im Inneren doch nach Wahrheit und nach Gerechtigkeit. Sephania 8,23 wird zur Realität werden. So spricht Jahwe, der allmächtige Gott, dann wird man es erleben, dass 10 Männer aus den unterschiedlichen Völkern sich an einen Juden hängen. Sie werden an seinem Gewand sich festhalten und sagen, lass uns mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Das ist das, was auch passieren wird, wo du erleben wirst, wo Menschen deine Nähe suchen werden, weil sie spüren, fühlen, dass Gott in dir, um dir, mit dir ist. Nicht aufgrund arroganter Besserwisserei, sondern weil du es einfach lebst und weil auch Zerbrochenheit auf dir ist. Weil sie sehen, du bist kein Heiliger, kein sündloser Heiliger, aber du weißt, wo du mit deiner eigenen Schwäche hingehst. Und das macht sie mutig. Das ist Sanftmut und Güte und Erbarmen. Und das ist das Ziel der Reise, dass unser Tun aus dem Sein fließt. Ich möchte abschließen mit einem Zitat von Anselm Grün. Keine geistige Tugend bringt so Weisheit und Liebe hervor wie die Sanftmut. Sanftmut ist ein Zeichen dafür, dass wir Christus verstanden haben und ihm nachfolgen. In der Sanftmut wird eine andere Art von Geistlichkeit sichtbar. Nicht Strenge, nicht Moralisieren, nicht das Angstmachen. Ein sanftmütiger Mensch ist anziehend für viele. Er muss Andersdenkende nicht von seiner eigenen Rechtgläubigkeit überzeugen. Er hat es nicht nötig, verkrampft zu missionieren. Seine Sanftmut ist Zeugnis für Christus genug. Wer solch einer Sanftmut begegnet, begegnet Christus in ihm und wird ihn darin erkennen. Matthäus 11, 29, lernt von mir, denn ich, Jesus, bin von Herzen demütig und sanftmütig. Amen. Vater, wir wollen dich jetzt auch nochmal bitten für diese Session. Schenk uns doch, dass das Wunder, dass wir in dir sind und du in uns, dass wir göttlichen Charakter sind, göttlichen Wesen sind, Vater, dass das aus uns auch rausstrahlt. Du siehst, wo jeder hier im Moment steht, wie jeder sich fühlt, wo jeder auch seine eigene Unvollkommenheit, seine Begrenzung spürt und fühlt und wir das manchmal gar nicht richtig glauben können. Vater, aber du lebst trotzdem in uns und du wartest nur drauf, dass wir auf die Seite treten und sagen, mach mal, Papa, mach. Vater, zerbrich diesen Reflex, wo wir immer meinen, das hat mit unserer Würdigkeit und Sündlosigkeit zu tun. Und lass uns damit rechnen, dass wo wir zu dir ins Licht kommen, unsere Schuld vor dir bekennen, du uns reinigst und uns auch gebrauchst. Nochmal schenk uns, Vater, jeden Morgen unser Gold und unsere Asche vor dir hinzulegen und zu sagen, Vater, wir glauben, dass du uns liebst, auch in dieser Mischung im Moment, und dass du uns gebrauchen wirst. Ich segne euch nochmal mit Erfahrungen ähnlicher Art, wie ich sie euch erzählt habe, dass Menschen Christus in euch sehen, dass Menschen die ganze Fülle der Gottheit in euch sehen, dass Menschen die Liebe Gottes in euch sehen. Und ich segne euch, dass sie euch darüber Zeugnis geben, dass ihr das Zeugnis anderer Menschen hört. Ihr könnt nur lieben, wenn ihr zuerst geliebt seid. Und ich segne euch mit dieser Liebe des Vaters, spürbar, fühlbar, messbar, erfahrbar. Und dass seine Liebe aus eurer Herzensmitte als Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließt. Ohne viel Reden, ohne viel Worte. Ich segne euch mit dem Mut zu Taten der Güte, der Liebe, des Erbarmens, der skandalösen Liebe. Ich segne euch mit der Fähigkeit, den Feind zu lieben, den blöden Nachbarn, den doofen Arbeitskollegen. Alle Menschen, die dich manchmal nerven. Ich segne dich mit der Kraft, nicht Gleiches mit Gleichem zu vergelten. Und ich segne euch mit Früchten, Früchten der Liebe. Vater, schenk uns Früchte der Liebe, auch der Feindesliebe, dass wir sehen, wie Dinge sich verändern, wie das, was wir nicht bekämpfen, gewonnen wird. Und dass wir aufhören, Dinge zu bekämpfen, weil sie sonst bleiben. Versiegel jetzt alles, was wir in diesen Tagen gehört haben, Vater. Schenk, dass das Gute in unserem Herzen erhalten und behalten bleibt. Und dass es Frucht trägt, 30, 40, 50, 60, 70, 100-fach, Vater. Du bist derjenige, der das bewirkt in uns und dafür beten wir. Amen.